Ich fühle mich schon sehr gesegnet. Ich könnte mich gerade wieder hinsetzen und wir könnten noch weiter singen. Und ich fühle mich sehr wohl bei euch. Mein Name ist Peter Krucker. Ich komme aus eurer Tochtergemeinde. Also die habt ihr mal gegründet vor vielen, vielen Jahren. Und darf da jetzt auch meinen Dienst tun in der Kinder- und Jugendarbeit. Wollt ihr mein Alter wissen? Ja, ich bin 50, habe 4 Kinder. Das Jüngste ist jetzt 1 Jahr alt. Genau. Und ja, ich darf heute bei euch predigen und ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also heute passt das Wetter irgendwie zu dem Thema vielleicht oder dem Psalm, den ich mit euch heute behandeln werde. Ihr könnt ja schon mal aufschlagen, falls ihr die Bibel dabei habt. Das wird der Psalm 90 sein. Dieses Jahr ist ja alles ein bisschen früher mit dem Frühling und so. Die Schneeglöckchen sind ja mittlerweile schon verblüht. Aber wir kommen aus einer sehr dunklen Zeit und auch heute ist es wieder nicht so schön. Und ich möchte euch ein Gebet vorlesen, den Psalm 90, und das ist von Mose. Und ich weiß nicht, was so seine Stimmung war, ob er auch gerade so eine Herbst-Winter-Depression gehabt hat, als er dieses Gebet aufgezeichnet hat oder gesprochen hat. Denn er klingt da sehr nachdenklich, ja schon fast melancholisch. Und es geht hier um Leben, es geht um den Tod, es geht um die Zeit. Psalm 90, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf. Am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wow. Erstmal bis hierhin. Ist ja nicht so gerade so die Frühlingsstimmung jetzt hier irgendwie, ne? Aber ich möchte es nochmal zitieren hier. Wir sind wie Gras, das aufblüht und am Abend schon verdorrt. Das Leben ist so mühevoll. Voller Stolz bauen wir uns etwas auf in unserem Leben. Und dann heißt es hier, aber es eilt schnell vorüber. Das sagt Mose. Und wenn man Menschen im fortgeschrittenen Alter fragt, bestätigen sie dies und sagen, wo ist denn nur die Zeit geblieben? Kennt ihr das? Was ist eigentlich Zeit? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über die Zeit? Man kann Zeit verbringen, sich Zeit nehmen, man kann sie verstreichen lassen, man kann sie verschwenden. Für manche rast die Zeit nur vor sich hin oder rinnt wie Sand durch die Finger. Es gibt Menschen, die vertreiben sich die Zeit, ja, schlagen die Zeit sogar tot oder wissen mit ihr überhaupt nichts anzufangen. Andere wiederum stehen unter Zeitdruck oder haben überhaupt keine Zeit. Mose spricht hier von 70 bis 80 Jahren. Ist interessant, dass die Statistiken Ähnliches sagen. Mose hat es vor etwa 3000 Jahren festgestellt. Und die Lebenserwartung von Männern in Deutschland ist etwa durchschnittlich 78 Jahre. Bei den Frauen, warum auch immer, sind es 83 Jahre. Und das sind Erfahrungswerte, die wir, denke ich, auch bestätigen können. Aber Gott selber hat das Leben des Menschen hier auf der Erde auch begrenzt. 1. Mose 6, Vers 3, da steht: Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Und tatsächlich ist es so. Auch da habe ich nachgeforscht. Der älteste Mensch, dessen Lebensdaten zweifelsfrei belegt wurden, war die Französin Jean Calment. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die etwa dieses Alter hatte, nämlich sie wurde 122 Jahre alt und ist 1997 gestorben. Aber wie viele empfinden trotz dieser relativ langen Zeit den Wunsch, mehr Zeit haben zu wollen, ein längeres Leben haben zu wollen und vor allem ewige Jugend? Aber die Humanbiologen, die sagen uns was ganz anderes. Darf ich euch die eine oder andere erschütternde Tatsache mal weitergeben? Das Wachstum hört mit 20 Jahren etwa auf. Danach geht's bergab. Wir schrumpfen, ist so. Wir schrumpfen und alle Organe in uns so bauen sich nach und nach ab. Interessanterweise das Gehirn am wenigsten, aber na gut, komme ich noch drauf. Mit 25 Jahren nehmen die Schleimhäute und die Bindegewebe in der Nase ab, sodass im Alter von 60 Jahren 60% aller Männer und 40% aller Frauen schnarchen. Könnt ihr bestätigen, ja? Mit 50 Jahren, ich bin jetzt 50 geworden, nimmt die Zahl und die Größe der Muskelzellen ab. Ab 65 schrumpft das Gehirn. Aber die gute Nachricht, die Intelligenz muss nicht unbedingt darunter leiden. Und es gibt noch viele, viele Sachen, die ich jetzt aufzählen könnte, die das klar macht. Was ist Zeit? Die Zeit ist nicht speicherbar. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte, dieses Märchen von Momo kennt. Die grauen Herren, ja, und die Zeitsparkasse. Zeit ist nicht verleihbar. Zeit kann man auch nicht überspringen. Ich habe als Jugendlicher oder als Kind immer ganz gern diesen einen Film da geguckt mit der Zeitmaschine. Kennt ihr das? War total faszinierend. Manche Leute lassen sich auch einfrieren, entweder ihren ganzen Körper, wenn sie gestorben sind, oder nur den Kopf, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal weitergeht. Geht nicht. Zeit ist auch nicht verzinsbar. Ich kann es nicht auf die hohe Kante legen und kriege dann mehr Zeit raus. Die Zeit schreitet einfach linear voran. Man kann sie nicht zurückdrehen. Ein Tag, der vergeudet ist, ist verloren. Was macht das mit dir? Wir wollen mal versuchen, diese 70 bis 80 Jahre, die statistisch uns zustehen, mal ein bisschen darzustellen. Das ist mein Leben. Vielleicht deins auch. Was ist am Anfang? Da werden wir geboren. Also das sind 2,40 Meter, ne, für die 120 Jahre. Und jeder Abschnitt, also 20 Zentimeter sind 10 Jahre. Stimmt das jetzt? Ja. Das durchschnittliche Alter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Das haben wir statistisch zu erwarten. Was gibt's noch so für markante? Die Einschulung ist bestimmt noch ganz interessant, gell? Oh, die Einschulung. Was können wir denn noch so sagen? Was ist denn noch ein wichtiger Punkt in deinem Leben gewesen? Hochzeit. Hochzeit, wo sind wir denn? 10, 20, machen wir hier mal bei 25, ja? Bei mir war es 28, okay, mach mal 28. 3 Jahre später, das erste Kind. Hurra! Was sind noch so markante Sachen? Bitte? Die Arbeitsstelle, die erste Arbeitsstelle. Wo machen wir denn die hin? Oder machen wir mal hier Beförderung, ha, zum Abteilungsleiter oder so. Die Rente. Wer ist denn schon so weit? Hier, 67, hier, ha? Nee, hier. Ja, und, also für mich war das ganz wichtig, natürlich die Bekehrung, ja. War bei mir relativ spät, und zwar mit 23. Ja, was macht es so mit dir, wenn du das jetzt hier mal so anschaust? Was sind bei dir Stationen deines Lebens? Wo stehst du gerade? Blickst du eher dankbar zurück auf das, was schon vergangen ist? Oder macht dich das eher beklommen? Ich möchte uns einfach mal eine gewisse Zeit geben, wo wir uns darüber nachdenken können. Und ich habe hier eine Uhr mitgebracht und ich mache das jetzt ganz bewusst, dass wir jetzt mal die Uhr ticken hören. Ist das an? Habe ich gedacht, boah, ist nicht mehr so viel. Und es hat mich schon etwas nachdenklich gemacht. Nicht mehr so viel. Die Zeit ist begrenzt. Und alles, was begrenzt ist, hat auch einen besonderen Wert. Zeit ist kostbar. Ich habe mal einen Film geschaut, der heißt School of Life. Ich weiß nicht, kennt ihn jemand? School of Life. Da geht es um einen Lehrer, einen jungen Lehrer, der an eine Schule kommt. Und er macht einen besonderen Unterricht auch immer. Und die Schüler sind ganz begeistert. Und am Anfang, verschiedene Szenen, trommelt er sie immer zusammen und fragt, wie viel Zeit haben wir? Und die Antwort, die er hören wollte, war, nicht viel. Und später in dem Film wird auch klar, warum er das gesagt hat. Wir haben heute auch schon von Krebserkrankung gehört. Er hatte Krebs gehabt im Endstadium und er hatte nicht mehr viel Zeit. Und er wollte seinen Kindern das weitergeben. Zeit ist kostbar. Zeit ist ein Geschenk. Die Frage für uns ist, wie gehen wir manchmal damit um, mit diesem kostbaren Geschenk? Können wir es wertschätzen? Menschen wie Jugendliche und junge Erwachsene denken oft, oh, ich habe noch so viel Zeit. Ich kann großzügig damit umgehen. Junge Menschen wissen noch, was Langeweile ist. Und bei Älteren vergeht die Zeit wie im Flug. Und ich muss ehrlich zugeben, wenn ich Jugendliche manchmal sehe, wie sie sich die Zeit vertreiben, mit meiner Meinung nicht so sinnvollen Sachen, Stichwort Medien zum Beispiel, dann macht mich das richtig, oh, wenn ihr doch wüsstet, wie wertvoll diese Zeit ist. Aber wenn ich dann ehrlich zu mir selber bin, merke ich, dass es mir ähnlich geht. Wie oft bin ich mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, die mir und anderen und Gott und überhaupt gar nichts bringen, im Gegenteil, die mir vielleicht sogar noch schaden und versumpfe manchmal auch, wenn ich habe ja öfters abends mal Sitzungen, da kommst du nach Hause und dann willst du nicht gleich ins Bett gehen, was machst du? Machst die Klotze an und dann versumpfe ich manchmal, ja. Und am nächsten Tag denke ich, oh, die Zeit hättest du dir echt sparen können. Die Zeit ist kostbar. Und die Zeit ist deshalb auch kostbar, weil sie nicht so ein Karussell ist, sondern, wie ich es hier dargestellt habe, sie ist linear. Sie schreitet voran. Sie hat einen Anfang und ein Ende. Und niemand kann das ändern. Auch wenn es manche versuchen. Zum Beispiel durch ihre Vorstellungen, wie das Leben aussieht. So gibt es durchaus Menschen und auch Religionen, die sagen, ja, ich werde doch ständig wiedergeboren. Ja, fahr ständig dieses Karussell und darf ständig wieder anfangen. Das kann ich so in der Bibel nicht finden. Im Hebräerbrief zum Beispiel steht im Hebräer 9, Vers 27, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal, das ist ein Zahlwort, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Zeit ist kostbar. Für mich ist die Frage, woher kommt denn die Zeit? Wem gehört denn die Zeit? Ein mittelalterlicher Religionsphilosoph, Aurelius Augustinus, findet dazu die Antwort. Er sagt oder hat gesagt, Gott hat die Welt nicht in der Zeit, sondern er hat die Welt mit der Zeit geschaffen. Gott lebt außerhalb der Zeit. Und mit der Schöpfung kam die Zeit. Er hat sie geschaffen. Er hat die Zeit geschaffen und dem Menschen dies als Geschenk gegeben. Es ist eine Leihgabe. Und wir sind Verwalter. Haben wir irgendwelche Juristen unter uns? Er ist der Eigentümer, aber wir sind die Besitzer. Da ist ein Unterschied. Was hat das für Folgen, wenn wir das glauben? Bin ich nun der Herr meiner Zeit oder nicht? Was denkt ihr? Ja, sehe ich genauso? Da sage ich doch mal ein klares sowohl als auch. Ich bin nicht der Herr der Zeit. Warum nicht? Weil ich kann dieser Strecke keine Elle zufügen, sagt die Bibel. Matthäus 6, Vers 27. Da heißt es, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wir können das nicht. Gott kann. Es gibt auch ein Beispiel in der Bibel, und zwar König Hiskia. Der war König von Juda, lebte ungefähr 750 vor Christus bis 700. Das kann hier nicht stimmen. Doch, stimmt. 750 vor Christus bis 700 vor Christus. Und er war an seinem Lebensende angelangt. Und er war sehr traurig. Und er hat Gott gebeten, Gott, bitte, verlänger doch mein Leben, schenk mir noch eine Zeit. Und man glaubt es nicht, Gott hat es wirklich getan. Mein alter Bruder, der Gerfried Schönleber, er kennt mich schon sehr lange, wahrscheinlich länger als alle anderen hier, hat auch mal sowas erlebt. Ihr könnt ihn vielleicht mal fragen. Da war es kurz vor knapp. Ja. Und Gott hat ihm noch Zeit geschenkt. Was würdest du tun, wenn Gott dir noch mal so viele Jahre schenken würde? Was würdest du tun? Was würdest du lassen? Wie würde sich das Verhältnis zu Gott verändern? Wie zu den Menschen? Würdest du anders mit deiner Zeit umgehen? Dieser König Hiskia, der hat dieses Geschenk nicht wertgeschätzt. Irgendwann hat er wieder angefangen und war stolz, und da war irgendeiner, ein Gesandter vom babylonischen König, und dann hat er voller Stolz hier gezeigt, guck mal meine Schatzkammer, guck mal meine Waffen. Er hat das nicht wertgeschätzt, dass alles, was wir hier auf der Erde genießen dürfen und auch die Zeit, ein Geschenk sind. Wer ist Herr über die Zeit? Wir sind nicht Herr über die Zeit, aber wir haben Verantwortung für unsere Zeit. Gott setzt die Grenzen, aber ich darf mich entscheiden, innerhalb dieser Grenzen, was tue ich, was lasse ich, wie verbringe ich meine Zeit? Natürlich ist der Mensch gewissen Verpflichtungen unterworfen, und gerade im Berufsleben gibt es immer eine größere Zahl, die da ganz engagiert sind und auch viel arbeiten müssen. Und je größer die Verantwortung ein Berufstätiger auch hat, desto geringer ist oftmals auch der Spielraum, den er mit der Zeit hat. Und dennoch, theoretisch steht uns viel, viel mehr Zeit zur Verfügung als etwa um das Jahr 1900. Im Jahr 1900 ungefähr wurde der 10-Stunden-Tag erst eingeführt. Bei einer 6-Tage-Woche. Also die haben 60 Stunden in der Woche gearbeitet. In den 50er Jahren kam dann die 5-Tage-Woche. Das war ja schon ein Riesenerfolg. Und später dann noch die 8-Stunden-Woche, so wie wir das heute genießen dürfen. Und wenn ich an den technischen Fortschritt denke, die hat uns ja so viel Zeitersparnis gebracht, oder? Ich denke nur an die Transportmittel. Ich denke an die Haushaltshilfen wie Spülmaschine, Waschmaschine. Das hat alles enorme Zeit damals gekostet. Und eigentlich müssten wir doch jetzt viel, viel mehr Zeit haben, oder? Wir haben so viel Zeit zur Verfügung. Und ich darf mich entscheiden, ich bin der Herr über diese Zeit. Die Frage ist, was fange ich damit an? Wer kennt den Film Club der Toten Dichter? Einige. Sehr empfehlenswert mal anzuschauen. Ist jetzt kein christlicher Film in dem Sinn, aber hat eine ganz tiefe Botschaft. Da geht es auch um einen Lehrer, der an ein sehr strenges Internat kommt und seine erste Klasse dann hat als Lehrer. Und dann geht er an die Ahnentafel. Die ganzen Klassenfotos hängen da und seine Schüler sind da. Und dann tut er in seiner eigentümlichen Art und Weise, sie fragen, hört ihr, was sie sagen? Und alle sind gespannt, was kommt denn jetzt? Und dann sagt er, hört ihr sie, was sie sagen? Sie sagen, Carpe diem. Ich bin kein Lateiner, aber seitdem weiß ich, was Carpe diem heißt. Wer weiß es? Was heißt Carpe diem? Nutze den Tag. Und er umschreibt es noch, pflücke die Rose des Tages. Das werde ich nie vergessen. Nutze den Tag. Und stellt euch vor, die Bibel sagt nichts anderes. Kolosser 4, Vers 5. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Epheser 5, 16 bis 20. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Singen, mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit, haben wir ja heute schon getan, für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auskaufen, ein ungewöhnliches Wort. Ex agorazo heißt es auf Griechisch. Meint hier ausnutzen, jede passende Gelegenheit. Was heißt das? Das heißt, mehr und mehr Dinge sein zu lassen, die keinen Ewigkeitswert haben. Wir haben gehört, dass viel Wein trinken nicht so viel bringt. Aber was sollen wir tun? Stattdessen sollen wir Dinge tun, die dem Herrn Ehre bringen. Und als Nebenprodukt werden wir tiefste Zufriedenheit ernten. Zeit auskaufen heißt Prioritäten setzen. Vielleicht ist es auch mal an der Zeit, unsere Ansprüche zu überdenken. Brauche ich alles? Warum fällt uns das schwer? Weil die Welt um uns herum so ganz anders denkt und ihre Werte förmlich ständig uns ins Ohr schreit. Das ist wichtig. Das ist trendy. Das musst du haben. Dort musst du sein. Die Bibel ermahnt und ermutigt uns aber in Römer 12, Vers 2 folgendes. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt oder lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, kann man auch übersetzen mit des Denkens oder des Wollens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir als Nachfolger Jesu, wir betrachten zwar dasselbe, aber wir kommen zu einer anderen Bewertung. Warum können wir denn anders sein wie die Welt? Weil wir eben andere Werte haben, weil wir andere Prioritäten setzen und anders mit unserer wertvollen Zeit umgehen können. Weil wir als Nachfolger Jesu glauben. Was glauben wir denn? Wir glauben, dass mit diesen 70 oder 80 Jahren eben nicht alles vorbei ist. Wir glauben daran, dass wir irgendwann vor einem Schöpfergott stehen und uns rechtfertigen müssen oder dürfen. Wir dürfen uns natürlich auch freuen, dass wir endlich bei ihm sind. Haben wir heute auch schon gesungen. Wir glauben, und das möchte ich euch jetzt auch nochmal darstellen irgendwie so. Also mir hilft es immer irgendwie, das darzustellen, was es heißt, wie kurz eigentlich unser Leben ist. Ich hätte ja eigentlich noch so einen richtig goldenen Faden irgendwie besorgen können, aber wir müssen jetzt mit dem hier Vorlieb nehmen. Unser Leben ist in Anbetracht der Ewigkeit sehr, sehr kurz. Dorothea, kannst du mir vielleicht mal helfen? Ich möchte es mal kurz veranschaulichen, was es bedeutet, wie kurz unser Leben in Anbetracht der Ewigkeit ist. So, lauf mal los. Lauf mal los. Du kannst da ruhig die Tür rausgehen da hinten. Leute, merkt ihr was? Das ist Ewigkeit. Und es wird kein Ende haben. Es wird nach Oberramstadt laufen, dann noch weiter, keine Ahnung, ja? Das ist Ewigkeit. Und das ist unser kurzes, kleines Leben, was wir hier haben. Das ist wichtig zu wissen. Lass mal ab hier. So. Dankeschön. Und dieser kleine Abschnitt, den wir hier haben, ist aber relevant für das, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Wir können sie in der Gegenwart Gottes verbringen oder auch außerhalb. Und was das bedeutet, möchte ich heute nicht beschreiben. Und dann kommt es eben nicht darauf an, wie viel Geld wir verdient haben, was wir für einen Posten hatten, wie viel Leistung wir gebracht haben, sondern es kommt allein darauf an, auf diesen kleinen roten Zettel da, dass ich eine Beziehung angefangen habe und auch gepflegt habe zu Jesus Christus. Darauf kommt es an. Ich möchte noch einen anderen Aspekt mit hineinbringen. In Anbetracht der Ewigkeit und der Kürze unseres irdischen Lebens kann auch das Leid, wir haben heute auch von Leid gesungen, eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich möchte einen Vers aus der Bibel zitieren, der für mich tröstlich ist. Römerbrief Kapitel 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Manche Menschen tragen sehr, sehr großes Leid. Bestimmt auch in eurer Mitte. Und wenn Gott kein Wunder tut, dann wird dieses Leid, woran wir auch glauben und was wir auch erleben, aber wenn Gott kein Wunder tut, wird dieses Leid bleiben bis an unser Lebensende. Und was manche Menschen wirklich erleiden müssen, sei es auf der psychischen Ebene, sei es auf der körperlichen Ebene, ist manchmal wirklich schrecklich. Aber Gott sagt hier, egal wie groß und wie schmerzlich und wie schwer wir da auch daran zu tragen haben, es ist nichts gegenüber der Herrlichkeit, die wir irgendwann in seiner Gegenwart haben dürfen. Das können wir uns jetzt momentan noch gar nicht vorstellen. Und dein irdisches Leben ist hier kurz, aber das heißt auch, dein Leiden ist auch kurz. Und Gott will uns da ermutigen und will sagen, halte durch, geh mit mir da durch, klammere dich an mich. Wenn ich mich manchmal mit Menschen über den Tod unterhalte, auch Christen, die sagen, ach nee, muss noch nicht sein so. Ich denke auch so, also bei mir, naja, da kann doch was kommen irgendwie. Ich bin noch nicht so richtig durchgestartet vielleicht, keine Ahnung. Wir haben eine schwer depressive Frau bei uns auch in der Gemeinde und die freut sich tierisch auf den Himmel. Die freut sich tierisch auf den Himmel. Da wird es uns besser gehen. Kein Leid, kein Schmerz, keine Träne mehr. Und das dürfen wir hier in diesem kurzen Leben auch immer uns vor Augen halten. Das Beste kommt noch. Ich bin euch noch die letzten Verse im Psalm vom Psalm 90 schuldig. Da steht Folgendes. Ab Vers 11. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? So lehre uns, denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Das ist dieser Ewigkeitsblick. Kehre wieder her, bis wann? Erbarme dich deiner Knechte. Sättige uns am Morgen, und jetzt kommt nochmal ein ganz wichtiger Aspekt rein, mit deiner Gnade. So werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände festige du es. Ist die Elberfelder Übersetzung vielleicht ein bisschen hölzern, aber ich denke, es kommt schon rüber, was Gott uns damit sagen will. Noch ein paar abschließende Gedanken. Unser Leben ist sehr kurz. Jakobus bezeichnet es als Wasserdampf. Und ich kann diesem Leben nichts hinzufügen. Es ist alles in Gottes Hand. Aber ich kann dieses Leben mit wertvollen und ewigkeitsrelevanten Inhalten füllen. Und so bin ich doch auf eine gewisse Art und Weise Herr über meine Zeit. Und die Frage für dich und für mich ist, nutze ich sie? In Anbetracht der Ewigkeit, die wir hier versucht haben, gerade darzustellen, wie ist denn meine Beziehung zu Gott? Ist Jesus mein Herr? Wenn ja, dann darf ich gelassen sein, auch wenn ich gerade großes Leid habe. Es wird ein Ende haben und das Beste wird noch kommen. Wir dürfen uns die Frage stellen, wo investiere ich mich? In was investiere ich mich? In was tue ich meine Zeit zur Verfügung stellen? Hat sie Relevanz für die Ewigkeit? Wo setze ich denn meine Prioritäten? Was muss ich wirklich tun? Was darf ich lassen? Wo nutze ich die Chancen? Kennt ihr das? Manchmal kommt man in Situationen rein und dann denkt man, ach, hätte ich doch dies oder jenes gesagt. Hätte ich doch die Person noch besucht. 2 Wochen später war sie tot. Hätte ich doch. Nutze die Chancen der Begegnungen, die du hast. Denk an Carpe Diem. In dieser Zeit leiden wir mehr oder weniger, körperlich, seelisch. Aber in Anbetracht der Ewigkeit ist diese Leidenszeit relativ kurz und Das soll jetzt wirklich kein billiger Trost sein und jeder, der leidet, braucht auch Unterstützung. Aber Gott will uns hier ermutigen. Jesus hat uns schon eine Wohnung bereitet. Und da wird es viel schöner sein als hier auf dieser Erde. Wer sagt mir das? Jesus hat es selber gesagt. Wer mich liebt, bei dem mache ich zusammen mit meinem Vater Wohnung. Durch den Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 23, falls ihr das nachlesen wollt. Und nicht, weil wir es verdient haben, sondern Gnade ist es, wie wir jetzt am Schluss nochmal gehört haben in dem Psalm. Und wir können uns den Himmel nicht verdienen. Und wir alle haben den Tod verdient durch unser sündhaftes Leben. Aber ich glaube, wenn du mal die Gnade realisiert hast und verinnerlicht hast, dann wirst du auch verstehen, was Mose hier schreibt in seinem letzten Vers oder im 14. Vers. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Ich möchte euch noch eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Bitte? Heute ist Sonntag. Okay. Ab morgen darfst du damit anfangen. Und ich denke, ich muss euch da nichts groß sagen. Ihr kennt, glaube ich, auch eure Punkte. Was willst du ab morgen lassen, wo du genau weißt, das ist sowas für die Füße. Das ist überhaupt nicht ewigkeitsrelevant. Das klaut mir nur die Zeit. Was willst du lassen? Und die zweite Hausaufgabe ist, was willst du tun, was ewigkeitsrelevant ist? Was wichtig ist. Vielleicht einen Menschen besuchen, wo du schon lange vorgehabt hast. Sagt nicht, ich will mehr in der Bibel lesen, sondern sagt konkret, ich will das und das tun. 10 Minuten, keine Ahnung. Ich will eine Zweierschaft anfangen, keine Ahnung. Was ewigkeitsrelevant ist. Ich will nicht länger zurückhalten, ich will versuchen, ohne jetzt irgendwie einen Druck aufzubauen, das möchte ich überhaupt nicht, mit meinem Nachbar endlich mal zu sprechen. Ich hatte gestern einen Neukunde, also ich mache nebenbei noch Landschaftspflege und eigentlich nehme ich keine Neukunden mehr auf, weil ich so viel Arbeit habe, irgendwie so, und dann bin ich halt doch hin, irgendwie so. Und dann habe ich gewusst, warum ich dann dort war. Also der war auch schwer krank und dann hat er sich auch so, konnte nicht so leicht mit seinem Alter fertig werden, so habe ich in den wenigen Momenten mitgekriegt, wo ich dort war. Ja, und dann habe ich ihm auch eine Ewigkeitsperspektive eben auch aufgezeigt. So, mal sehen, was noch draus wird. Ich weiß es nicht. Nutze die Zeit. Nutze die Gelegenheit. Nutze die Situation und hau einfach raus. Gott macht schon was draus. Amen.